You're listening to Radio Golf Show.
Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Golfschau-Depesche 007. Mein Name ist Frank Förster und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute ist der 17. Oktober 2025 und damit der 165. Geburtstag der Open, dem ältesten heute noch gespielten Golfturnier. Die erste Ausgabe im Jahr 1860 fand im Prestwick Golf Club in Schottland statt. Kein anderer Club hatte damals Interesse bzw. die Eier, das Turnier auszurichten. Und heute gilt genau dieses Turnier als die erste Open, also die erste offene Meisterschaft, obwohl das Turnier erst im folgenden Jahr, 1861, für Amateure geöffnet wurde. Wie kam es eigentlich zu diesem Turnier? Bis zu seinem Tod im Jahr 1859, also ein Jahr zuvor, galt Alan Robertson als der beste Golfer der Welt. Die Open wurde ins Leben gerufen, um seinen Nachfolger zu ermitteln, der Organisator James Ogilvie Fairlie, was für ein genialer Name für einen Golfer, hat dieses Turnier organisiert und Profis aus verschiedenen Clubs eingeladen. Gemeldet haben sich dann 8. Old Tom Morris, der damals in Prestwick gespielt hat, sein Heimatclub, Robert Andrew aus Perth, Willie Park Senior aus Musselburgh, Alexander Smith und William Steele aus Brunsfield, Charlie Hunter aus Prestwick St. Nicholas, George Daniel Brown, der einzige Engländer, aus Blackheath, und der Schotte Andrew Strath aus St. Andrews. Es wurden 36 Löcher gespielt, dreimal zwei Löcher in Prestwick, und 12 Löcher damals waren 3.799 Yards, umgerechnet auf 18 Löcher, also ein Golfkurs, der 5.700 Yards lang war. Am Ende stand ganz oben auf dem Treppchen mit dem Challenge Belt, da ging es ja noch um den Belt und nicht ums Claret Jug, stand Willie Park Senior mit 174 Schlägen, 55, 59 und 60, also umgerechnet 87 Schläge auf 18 Löcher. Das erste Loch allein die, wie lang der Golfplatz damals war, ich meine, das erste Loch alleine war 578 Yards lang. Und wenn Sie Golf in Metern spielen, können Sie das gerne umrechnen, indem Sie 10% abziehen. Auf jeden Fall war das eine unglaubliche Leistung. Man muss sich mal überlegen, in welchem Zustand die Golfplätze 1860 waren. Die waren nicht gepflegt, waren also meiner Meinung nach viel schwieriger als die Golfplätze heute. Es geht ja eigentlich immer nur darum, dass die Golfindustrie das Spiel einfacher und einfacher macht, damit möglichst viel neue Spieler dazukommen. Wir haben es jetzt beim Ryder gesehen in Bethpage, wo sie einen der schwierigsten Plätze der Welt wirklich einfach gemacht haben. Die Bälle natürlich sind ganz anders, die Schläger, das ging von den Persimmon Woods, mit denen ich angefangen habe, dann zur Big Bertha und diese riesigen Köpfe, die wir jetzt haben. Und wenn man sich überlegt, diejenigen, die, wenn man so fragt, welche Golfregel könntest du ändern, wenn du eine ändern könntest, die dann sagen, ja, wenn der Ball im Fairway, im Divot ist, dass man den da rauslegt und verkaufen das unter der Verkleidung aus Fairness, aber meiner Meinung nach ist es einfach nur ein weiterer Schritt zu versuchen, das Spiel einfacher zu machen, als es wirklich ist. Also zu diesem Geburtstag der Open nochmal herzlichen Glückwunsch an den Willie Park Senior. Wahnsinnige Leistung. Am gleichen Tag übrigens, nicht 1860, sondern am 17. Oktober 1814, gab es die Londoner Bierüberschwemmung, wo Fässer geplatzt sind, Holzfässer geplatzt sind und insgesamt 1.470.000 Liter Bier in die Straßen strömten. Eine 4 Meter hohe Welle ist durch die Straßen geflossen. Leider sind 7 Menschen da gestorben, aber wow, was man nicht alles lernt. Früher, 1860, ja, und dann gibt es natürlich, früher war alles besser. Hat keiner, den ich kenne, jemals gesagt. Ich höre es öfters in privaten Messages von deutschen Golf-Influencern. Oh, du bist so einer, der sagt, früher war alles besser. Und solche Post kommt nie von den jüngeren Influencern, sondern von denen Ende 30, über Mitte 40 bis Anfang 50, von denen, die nie cool waren und sich jetzt selbst durch soziale Medien als cool darstellen wollen. Also keiner sagt, früher war alles besser, weil es einfach nicht stimmt. Aber ich sage Ihnen, eins war früher auf jeden Fall besser. Und das ist Musik. Meine Schwägerin, super clevere Frau. Jeder hat ja zu Hause irgendwo in der Küche so ein Regal oder eine Schublade oder was mit dem ganzen Tee, mit den ganzen Boxen. Und dann hat man in einer Box dann noch 2 Teebeutel und in den anderen noch 3 und so weiter und nimmt unheimlich viel Platz weg. Und die hat bei uns zu Hause eine von den Boxen genommen und ganz groß draufgeschrieben, Überraschung, und alle gemischten Teebeutel, die noch übrig waren, da reingetan. Und jedes Mal, wenn man in den Überraschungstopf greift, kriegt man Überraschung, was für einen Tee man trinken muss. Ich habe das jetzt gemacht mit meiner CD-Sammlung, wo ich den ganzen Tag im Auto unterwegs, wo ich in die CD-Überraschungstasche greife und mir so die Musik aussuche für meine Reisen. Und gestern war ich Richtung Osnabrück unterwegs und habe Al Greens Greatest Hits aus der Tasche gezogen. Und ich muss sagen, ich war nie ein riesiger R&B-Fan und von dieser Musik, aber was für eine Platte das ist, Al Green Greatest Hits. Lohnt sich da nochmal reinzuhören. Keine Überraschung ist, was unsere Rider-Helden zurzeit machen. Die reiten die Welle weiter. Barbie Snackintyre hat in Schottland gewonnen und diese Woche ist Tommy Fleetwood Mac auf der Lauer in Indien. Nächstes Thema. Arnold Palmer. Arnold Palmer erzählt in seinem Buch A Life Well Played viele unterhaltsame Anekdoten über Golf, über das Leben und über Golf und Business. Davon gibt es eine besondere und die schaue ich mir immer wieder gerne an, und zwar die, in der der verliebte, amtierende US Amateur Champion Arnold Palmer war. Er hatte diese junge Frau Winnie nur eine Woche nach seinem Amateursieg kennengelernt, an einem Montag, und nur 4 Tage später, am Freitag, hat er sie gefragt, ihn zu heiraten. Winnie hat ja gesagt. Aber um es offiziell zu machen, musste Arnie seiner Winnie natürlich einen Verlobungsring kaufen. Es geht in Amerika nicht anders. Geld hatte er keins, also machte ihm sein damaliger Boss, ein Mann namens Bill Waynes, folgendes Angebot. Bill sucht einen Par 70 Golfkurs aus und für jeden Schlag unter 72 Schlägen würde Arnie $200 bekommen. Aber für jeden Schlag über 80 müsste Arnie ihm $100 geben. Eine typische Wette zwischen Freunden. Arnie musste also sehr gut spielen, um irgendetwas für Winnies Verlobungsring zu verdienen. Für eine ordentliche Runde zwischen 72 und 79 würde er gar nichts bekommen. Und sollte er ein paar schlechte Tage erwischen, müsste er halt bezahlen. Und er hatte ja kein Geld. Arnie war damals schon Arnie und dachte, what the hell? Ich bin jung, ich bin verliebt. Und was wäre das Leben ohne Freunde wie Bill Waynes? Also nahm er die Wette an und wartete auf Bill, den Platz zu bestimmen. Bill war nicht umsonst ein Boss und ein erfolgreicher Geschäftsmann und suchte für Arnie dementsprechend Pine Valley aus, einen der schwierigsten Plätze in den Vereinigten Staaten. Der Layout von George Crump nördlich von Philadelphia war ein paar 70 und der Platz war 25 Jahre lang in Betrieb geöffnet, bevor irgendjemand dort unter Paar geschossen hat. So schwierig ist der. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Vierteljahrhundert Spielbetrieb ohne eine einzige Runde unter Paar. Der Fernsehstar und Sportreporter Ed Sullivan bezeichnete Pine Valley als den Schrein des amerikanischen Golf, weil dort so viele Golfer begraben sind. Der ideale Ort also, einen Verlobungsring zu verdienen. Zwei über Paar nach 9 Löchern, Arnie, zündete er auf der Back 9 den Turbo und lochte auf der 18 einen 4,5 Meter langen Birdie-Putt für eine 67. Das waren die ersten 1000. Die nächsten zwei Tage schoss Arnie 69 und 68 und zusammen mit mehreren Sidebets und glücklichen Händen beim Kartenspielen, Gin, kassierte er fast $5,000. Und mit denen hat er Winnies Verlobungsring gekauft. Ich hatte die große Ehre und das große Vergnügen, diese Geschichte von einem Augenzeugen im Pine Valley Clubhouse bei einem Teller Schildkrötensuppe zu hören. Das war auch ein absolutes Highlight. Wie Arnie damals als junger Amateur dort drei sukzessive Runden unter 70 schießen konnte, ist unfassbar. Da war das Spiel noch schwer. Arnie sagt, es war der Turning Point, seinen Traum als Amateur im Walker Cup für die USA zu spielen, aufzugeben. 3 Monate später wurde Arnold Palmer Profi and the rest is history. Apropos Amateur-Teamgolf, Land unter in Singapur. Die Männernationalmannschaft von Team Germany belegte bei der WM den 26. Platz, 32 Schläge hinter dem neuen Weltmeister Südafrika. 12. unter den europäischen Nationen, hinter Ländern wie Guatemala, Marokko, Tschechien, Paraguay und den Niederlanden. 17 Schläge hinter den Dutchies. Keine Ahnung, warum es dort so ablief, wie es abgelaufen ist, mit einem erbärmlichen Endergebnis für den größten Golfverband des europäischen Kontinents. Der Peripherie unserer Nationalmannschaft haben sich noch nicht so richtig viele geäußert, öffentlich geäußert. Und deswegen haben wir unseren Bundestrainer, den Christoph Herrmann, zu uns in die Show eingeladen. Die Einladung und Folgenachfragen bleiben von seiner Seite bis jetzt unbeantwortet. Und es ist ein riesiges Turnier. Es ist nicht nur so einfach mal ein normales Turnier, das alle 2 Wochen mal kommt. Spieler, die dort mitspielen, sind die Zukunft des Golfsports. Ich meine, wenn man sich anguckt, wer da mitgespielt hat. Luke Donald, Alex Noren, Ricky Fowler, Justin Thomas, John Rahm, Bryson, Colin Morikawa, die Højgaards, Ludwig Åberg und vor 2 Jahren der Rookie of the Year Nick Dunlap. Da können die Verantwortlichen stolz oder froh sein, dass Golf kein Breitensport ist und dass von den 700.000, die in Deutschland Golf spielen, sich nur wenige dafür interessieren. Wir umso mehr. 26. Platz bin ich nicht mit zufrieden. Und ich denke, die Spieler auch nicht. Und ich denke, gerade Spieler wie Tim Wiedermeier werden wir auf der PGA-Tour sehen und wird uns noch viel Freude bereiten. Wenn man sich auf 2027 schaut, auf den nächsten Ryder Cup, und man überlegt sich, wer sind denn die jungen Neuen, die da anstehen, ist natürlich Marco Pentsch und Matti Schmidt sofort dabei. Ich würde auch noch ein Auge auf unseren Freddy Schott behalten und auf den jungen Franzosen, wie heißt er jetzt, Corvée oder sowas, 22 Jahre alt, unheimlich guter Spieler. Da kommt also viel. Unsere letzten zwei Shows, falls Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, reinzuhören, waren super interessant. Letzte Woche hatten wir den 17-jährigen Oliver Betschart, halb Schweizer, halb Bermudaner, keine Ahnung, wie die heißen auf Deutsch, der sich jetzt als 17-Jähriger zum zweiten Mal für den PGA-Tour-Event in Bermuda, die Butterfield Championship, qualifiziert hat. Super netter junger Mann, sehr eloquent und sehr tiefsinnig und einfach nur Pleasure, Traum, Schwiegersohn. Und als wir ihn gefragt haben, what's in the bag, Oliver, hat er einen Hersteller erwähnt, den wir nicht kannten, und zwar seinen Driver-Shaft von der Firma Atomax, A-T-T-O-M-A-X. Da haben wir sofort auf der Seite von Atomax nachgeschaut, und die Schäfte kann man kaufen, kosten $899. So viel kosten Schäfte halt diese Tage. Aber was uns beunruhigt hat, Atomax verkauft auch Golfbälle. Und da können Sie sich ein Dutzend Golfbälle, die kommen in Soft, Medium und Hard für verschiedene Swing Speeds, ein Dutzend Bälle für $249 kaufen. Whoops. Sehr interessant, wer da in die Tasche greift für sowas. Aber es gibt bestimmt, vielleicht ist es ja Bryson's Ball, keine Ahnung. Die Show davor hatten wir Asha Sultana von Microdose Pro, ein Microdosing Coach. Und bis jetzt meine Favorite Line des Jahres bei Radio Golf Show. Sie hat gesagt, Psilocybin gives you what you need, not what you want. Auch eine super interessante Show, die für uns ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt, aber so sind wir ja auch. Was noch? Oh, ja, ein Witz vielleicht. Meine 88-jährige Mutter, die ich so oft besuche, wie ich kann, fast täglich, hat mir letztens diesen Witz erzählt. Treffen sich eine 0 und eine 8. Dann sagt die 0, geiler Gürtel.